Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
Hallo Katrin.
Hallo Olli. Das fühlt sich etwas ungewohnt an in dieser Reihenfolge, oder? Denn wer unseren Podcast schon öfter gehört hat, der wird wissen, meistens sage ich das erste Hallo. Und die Tatsache, dass du das heute bist, hat auch mit dem Thema unserer Folge zu tun.
Genau, Katrin, denn heute geht es um meine Gilde sozusagen. Es geht um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir hören hin und schauen auf den Mund von unter anderem einem Physik-Nobelpreisträger und einer weiteren Physikerin, Informatikerin und Informatiker und auch noch Wirtschaftswissenschaftlerin und Wirtschaftswissenschaftler.
Und da wird es ganz spannend sein, wie verkaufen die ihre Themen, wie verständlich, wie akustisch, charismatisch, leidenschaftlich. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und wir starten einfach mal wirklich mit dem Physik-Nobelpreisträger 2022. Das ist Anton Zellinger im Interview mit dem Schweizerischen Radio und Fernsehen.
Wenn wir über Polarisation sprechen, das muss ich leider kurz eingehen, Polarisation, Schwingungsebene des Lichts, kennt jeder von den Sonnenbrillen und so weiter. Ich kann die, indem ich einen Laser in einen speziellen Kristall hineinschicke, kann ich Paare erzeugen von Lichtteilchen, wo die entweder so polarisiert sind, das eine hier vertikal, das andere horizontal, oder so, hier vertikal, hier horizontal. Aber sie wissen selber nicht, was sie sind.
Ja, was soll ich sagen? Wir hatten ja mal für eine Physikerin, die zufällig auch Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war, einen Akustikscore, einen Wert ermittelt von 35. Und zwar, das muss man fairerweise dazu sagen, ganz am Anfang ihrer politischen Karriere als junger Frau. Jetzt haben wir Anton Zellinger im Ohr und ich habe gar nicht alles verstanden. Es war sehr nuschelig und mir fehlte da auch ein bisschen die Spannung, Olli. Was hörst du und auf welchen Score kommt der bei uns?
Ich habe mir auch natürlich schon ein bisschen was gemerkt. Vielleicht bin ich diese Art und Weise des Sprechens auch mehr gewöhnt. Ich fand es aber auch schwer. Es war ein wenig zu monoton. Aber was wir häufig sehen, und übrigens, das kenne ich auch, das habe ich auch jetzt gerade wieder gemacht, einfach Sätze irgendwo abzubrechen, weil einfach die Gedanken dann kreuz und quer und irgendwelche Haken schlagen, das scheint mir so ein bisschen ein Wissenschaftlerproblem zu sein. Also wir haben ihn bei einer Punktzahl von 32,6.
Auf einer Skala von 0 bis 100. Und das können wir gerne nochmal kurz einordnen. Wir messen ja mit einem Algorithmus Audios auf ganz verschiedene Bausteine der Sprechweise. Und aus dieser Messung kommt dann eben ein sogenannter Akustikscore, ein Wert zwischen 0 und 100 heraus. Und wer jetzt beispielsweise 32 hat, lässt eben 32% der anderen Gemessenen hinter sich.
Vielleicht kann man noch dazu sagen, es geht um deutschsprachige Herren bei diesen 32% und nicht um Frauen und Herren in einem Pool. Aber ja, ganz genau so ist es. Wir sehen auch letztendlich ein bisschen wie bei Angela Merkel. Es ist eigentlich eine relativ gute Pausensetzung, aber die Leidenschaft, die Emotion fehlt und den wirklichen Willen, das für ein Publikum ansprechend akustisch aufbereitet verkaufen zu wollen.
Dazu ergänze ich mal, was zu sehen ist in dem Interview. Er sitzt zurückgelehnt, sehr, sehr ruhig da. Er hat schon guten Blickkontakt mit der fragenden jüngeren Frau. Ich sage das jetzt mal so ganz bewusst, weil vielleicht hat er da auch das Gefühl, ob ich der das jetzt erzähle oder nicht oder so, auch egal. Ich weiß es nicht. Also es fehlt ja in der Tat dieses Erzählen wollen, es spannend machen. Es fehlen ja auch die Spannungsträger, die Konsonanten, die es spannend machen. Die gehen ja bei ihm ziemlich unter. Und wenn ich eins noch ergänzen darf, wo ich sage, oh bitte, egal in welcher Konstellation, geht gar nicht. Ganz oft ist er mit einem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Der ausgestreckte erhobene Zeigefinger auch in Richtung seiner Interviewerin. Bitte, bitte nicht nachmachen.
Sehr gut, jetzt habe ich auch was gelernt, weil das habe ich hin und wieder an mir selber, glaube ich, auch schon mal beobachtet.
Den Wissen, das ist so eine Art den wissenschaftlichen Zeigefinger, ja, okay.
Ja, das ist so eine typische Geste, wenn man so Dinge erklärt. Man macht damit auch ein bisschen die Sensibilität dieser Daten vielleicht auch kenntlich. Also ja, ja. Ich kann es nachvollziehen und ich werde es versuchen auch abzulegen.
Wir wechseln zu einer anderen Physikerin. Theoretische Physik ist ihr Fachgebiet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ihr Name Sabine Attinger.
Wir liefern ja die Modellvorhersagen für alles, was den Wasserkreislauf anbetrifft, auf der Landoberfläche. Und in dem Sinne sind dann Ergebnisse zum Beispiel, wie sieht die Bodenfeuchte momentan aus, aber eben auch in der Projektion für die nächsten 100 Jahre. Und das ist direkt von Interesse für Forstwirtschaft, für Landwirtschaft, aber auch für Wasserversorger, die sich für Grundwasserleiter interessieren. Also es gibt genügend Wirtschaftszweige, die genau diese Modellergebnisse brauchen, um sich darauf einzustellen.
Ach, wie angenehm, wie frisch, wie gut verständlich auch. Also ein ganz anderer Höreindruck, finde ich.
Den können wir auch so bestätigen, den geben auch die Messungen so her. Wir haben eine Verdoppelung der Punktzahl, nicht ganz, aber es ist deutlich über 60, 63,7.
Und es hat sicherlich auch mit der guten Strukturierung Ihrer Botschaften oder Teilbotschaften zu tun, oder?
Auch, ja. Also wir sehen auch hier wieder, dass sie öfter mal zögert, dass sie relativ viele gefüllte Pausen einbaut. Also das ist vielleicht wirklich etwas, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler häufiger machen, aber dazu zumindest habe ich keine Daten. Das kann ich jetzt nur spekulieren. Aber du hast recht, die Strukturierung ist richtig gut. Auch hier wieder das Extraquäntchen Leidenschaft, die Konsonanten wirklich als Spannungsbögen zu benutzen, wie du es gerade so gesagt hast, das ist auch etwas, das hier auch noch nicht genug ausgeprägt ist.
Okay, da könnte sie noch ein bisschen was tun. Mhm. Angenehme Stimme auch, finde ich, für eine Frau eine mittlere, ausreichend volle in meinen Ohren, Frauenstimme.
Ja.
Dann bleiben wir doch bei den Frauen und wechseln nur inhaltlich das Fach. Und zwar zu einer Informatikerin, die uns jetzt, ich glaube, die Sendung hieß das einmal eins der künstlichen Intelligenz, die also jetzt uns was zum Thema KI sagt. Und ich glaube, es ist noch wichtig für die Hörprobe gleich, dass wir wissen, das war ein digitales Gespräch. Da ist also digitale Kompression mit im Spiel gewesen. Mhm. Tut ihr vielleicht, ich nehme es mal vorweg, gerade gar nicht so gut. Wir hören Professor Ute Schmidt.
Wissensbasierte Systeme ist der eine große Bereich. Der zweite ist eben maschinelles Lernen. Und das sind verschiedene Arten von Lernalgorithmen. Sie haben schon gehört, tiefe neuronale Netze, was ganz viele Architekturen umfasst, die sehr verschieden funktionieren. Was aber allen diesen Ansätzen gemeinsam ist, ist, dass gegeben Daten als Input, dieser Lernalgorithmus ein Modell baut und dieses gelernte Modell soll dann hoffentlich gut funktionieren, auch auf ungesehenen Daten.
Das war auch gut strukturiert, Katrin. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Spannend war allerdings, dass wir jetzt hier so gar keine gefüllten Pausen hatten. Keine Ers, keine Ums, keine Satzabbrüche. Dafür allerdings sehr viel steigende Intonation. Also man hat das Gefühl, sie setzt quasi unendliche Komma und man fragt sich, wann ist denn jetzt mal irgendeine Botschaft wirklich zu Ende und gelandet und abgeschlossen?
Ja, ja. Diese Girlandensätze, die alle so auf mindestens auf halber Höhe hängen, wenn nicht ganz oben. Ja, das stimmt.
Ja, aber sie kommt trotzdem auf einen wirklich guten Score. Wir müssen noch berücksichtigen, wie du schon sagtest, und da haben wir ja auch selber zu geforscht, Sprachkompression gerade bei Frauenstimmen ist ein Problem. Jetzt ist sie auch nicht mehr ganz so jung. Also auch ältere Stimmen natürlich klingen schon mal anders. Aber trotzdem, also die Sprachkompression ist, glaube ich, hier das größte Problem. Dennoch ein Score von 68,0.
Ja, okay. Wenn ich ihr beim Sprechen zugucke, sehe ich sie wirklich ganz schön in Aktion. Obwohl es ja ein digitales Gespräch war, sind die Hände im Bild und sie geht mit dem Kopf mit, sie geht auch ein Stück nach vorne, wie ich das jetzt auch mal mache, ins Gespräch rein. Also sie gibt sich da schon rein und ich denke, dass das auch wiederum in puncto Leidenschaft wirklich gute, dann auch stimmliche Signale sind. Also die Bewegung in Händen und Körper spiegeln sich in der Stimme. Würdest du das so bestätigen?
Auf jeden Fall. Also wir haben eine Verdoppelung des Tonraumes und auch fast eine Verdoppelung der tonalen Varietät gegenüber beiden anderen Sprechern, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Aber halt umso mehr gegenüber Anton Seilinger. Wie gesagt, wenn diese Kompression nicht wäre, und die kann man halt leider nicht rekonstruieren, also das Original, meine ich, kann man nicht rekonstruieren, dann wäre das sicherlich ein Score, der deutlich in den 70ern läge, vielleicht sogar an der 80er-Grenze kratzt.
Dann im hohen, sehr, sehr guten Bereich. Mhm. Vielleicht hilft ihr auch, das nur nochmal als im Übergang jetzt auch zu unserem nächsten Beispiel, dass sie jetzt in der Passage nicht, aber grundsätzlich gut mit Beispielen arbeitet. Also wenn es bunt und anschaulich wird im Kopf der Sprechenden, dann wird es ja tendenziell auch variantenreicher, anschaulicher im Ausdruck.
Stimmt. Und eine Sache, die sie übrigens auch ständig macht, das machen vielleicht Dozentinnen und Dozenten auch. Es gibt so eine Aufmerksamkeitsintonation im Deutschen. Das ist nämlich eine steigend, fallend, steigende Intonation. Also, ne, ja, okay, immer wenn ich mache, dann habe ich eigentlich ein Signal von, ich will mit dir in Kontakt treten. Hörst du mir auch zu, ja?
Es geht weiter, mal, ja.
Genau, es geht weiter. Und das macht sie praktisch nach jeder Gelande, wie wir das vorhin gerade genannt haben.
Okay.
Und das erzeugt schon so eine gewisse Zuhörerorientiertheit, die fast schon an der Grenze zu etwas zu eindringlich ist.
An der Grenze zwischen Informatik, IT und Wirtschaftswissenschaften findet sich unser nächster Redner. Er kennt sich gut bei Bitcoins aus, ist ansonsten Wirtschaftswissenschaftler an der Frankfurt School of Finance and Management. Hier kommt Philipp Sandner.
Du hast zum Beispiel eine Überweisung, habe ich letztens gemacht, 140 Euro von Deutschland in die Schweiz. Und die Gebühren, die oben drauf kommen, 20 Euro. Also in Summe 160 geht weg und 140 kommen an. Und die Transaktion läuft 2-3 Tage, weil es eben grenzüberschreitend ist. Ja, das siehst du schon, das ist nicht perfekt, das System. Ja. So wurde es gebaut, so funktioniert es ja heute auch. Aber in der Zukunft kann man hier deutliches Verbesserungspotenzial noch erkennen. Aber würde der Euro auf einer Blockchain-Basis laufen, könntest du jetzt diese Transaktion initiieren. Das Geld geht von hier in die Schweiz. Und wirklich, bevor ich diesen Satz zu Ende spreche, ist das Geld in Zürich direkt angekommen. Und Transaktionskosten sind nahe null, nicht 20 Euro.
Also verstanden habe ich schon alles. Was sagst du?
Ja, ich finde das richtig schön. Also wir hören wieder die bekannten Muster. Wir hören ein paar mehr gefüllte Pausen. Wir hören gute, viele stille Pausen. Also die Sätze sind zwar lang, und ich finde es auch lustig, dass er gesagt hat, bevor ich diesen Satz zu Ende spreche, ist das Geld da. Da würde mich mal interessieren, wann er denn mal diesen Satz wirklich beendet. Aber ja, also wir haben wieder so das ein ganz ähnliches Muster, eine wirklich gute Strukturierung, aber ein bisschen hier und da gefüllte Pausen, Satzabbrüche. Wir haben eine 59,0.
Und das überrascht mich jetzt wirklich, weil ich so ein Problem habe mit dem recht hohen Tempo und mit den für mich kaum hörbaren Betonungen, kaum hörbare Varianz in der Stimme, insgesamt auch wenig Energie in der Stimme. Und wenn wir uns angucken, wie sitzt der denn da gerade eigentlich? Also ich sage jetzt nur als Beispiel, wie man vielleicht abends im Sessel sitzt und noch irgendwie ein Gläschen so auf dem Beistelltisch hat und so überlegt, ach, wie war der Tag eigentlich? Also gar nicht so in Kontakt im Wunsch, sich mitzuteilen.
Also das Tempo ist hoch, aber es sind auch viele Pausen drin. Das eine gleicht das andere dann wieder aus. Und tatsächlich ist es aber auch so, man kann ohne dieses gewisse Betonungsmuster und ohne viel stimmliche Variabilität auch gar nicht mehr viel höher kommen. So, also irgendwo so um die Mitte 60er Scores ist dann Schluss, ohne dass man das Leidenschaftsthema bedient. Er hat schon ein gewisses Selbstbewusstsein in der Stimme, auch wie er spricht. Und er hat diese Kompetenzsignale über ich setze Pausen, ich leite den Hörer durch meine Sätze. Die sind halt nur zu lang, aber das ist ein Aspekt des Systems, den wir so nicht abbilden können.
Ach, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen als Überleitung für unseren fünften Sprecher, dann wäre es das Thema lange Sätze gewesen. Wir wechseln noch konsequenter jetzt, Olli, zu den Ökonomen und haben von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Thomas Röb am Start. Und da würde ich gerne mal in zwei Etappen mit dir reinhören, nämlich erstmal Stichwort langer Satz.
Das zentrale Problem der Warenhäuser grundsätzlich ist, dass es ihnen einfach nicht gelungen ist, ihr wichtigstes Geschäftsfeld, nämlich den Handel mit Mode, so attraktiv zu gestalten, dass man mit den Wettbewerbern und hier den sogenannten vertikal integrierten Unternehmen, also denen, die mit Eigenmarken arbeiten, schwerpunktmäßig, dass man mit diesen hätte mithalten können.
Das war ein gefühlt langer Satz. Das ist völlig richtig. Und es ging ziemlich monoton immer auch mit den gleichen Betonungen so durch. Das Spannende war letztendlich, dass es rein syntaktisch, wenn ich mich jetzt nicht ganz verhört habe, tatsächlich auch mehrere Sätze waren. Es kam nur nicht an, wie es sind mehrere Sätze. Es kommt an, wie das geht immer so weiter. Es ist noch immer der gleiche Satz.
Ja, und immer wenn dieses Komma das ins Spiel kommt als Struktur, also das mit SZ oder Doppel-S, das macht er ja mehrfach. Da haben wir schon eine Verschachtelung der Verschachtelung der Verschachtelung. Mhm. Und tatsächlich ist alles, was im Das-Satz sich wiederfindet, nicht so stark und wird auch nicht so stark wahrgenommen, aufgenommen wie etwas, was im Hauptsatz steht. Also wenn ich etwas in einem Das-Satz verstecke, hat es nicht das Gewicht, das es haben könnte. Und das macht er hier leider sehr konsequent. Und jetzt hören wir mal nur wenige Sekunden später, wie es da klingt.
Es kommt ein zweites Problem hinzu, aus meiner persönlichen Perspektive. Es wird ja auch jetzt wieder davon gesprochen, man wolle die Warenhäuser lokaler machen. Ich finde das gewagt, also diese Feststellung als neu zu verkaufen. Ja, das grenzt schon an eine Unverschämtheit, weil es nämlich nahezu wortwörtlich dieselben Überlegungen sind, die schon vor Jahren kursierten, auch von Galeria aus, wo es hieß, da wollen wir hingehen. Und das soll jetzt das neue Konzept sein.
Also Satzstruktur würde ich jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen, dass da irgendwo ein Punkt war. Nur ich finde, er positioniert sich hier sehr klar und ich höre es auch. Und da kommen markante Worte rein, die für mich so Ankerworte sind, wo ich sage, ah ja, mutig.
Das stimmt. Die Leidenschaft, die wir jetzt davor ja schon mehrfach thematisiert haben, die irgendwo fehlt, die nicht richtig ausgeprägt ist, die ist jetzt hier da. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen weniger Kompetenzsignale im Sinne von Pausen, im Sinne von Äußerungsdauer. Aber wir haben jetzt gedehnte Konsonanten, wir haben hochsteigende Betonungen, starke Betonungen und auch wirklich laute Betonungen. Das ist wirklich viel Leidenschaft und das kaufe ich ihm auch ab, das muss ich sagen.
Vielleicht mal ein Beispiel, warum Bestandshaltung einfach auch sehr problematisch sein kann. In der energieintensiven Industrie, Stahlindustrie, Chemieindustrie, aber auch Glas, Papier, das sind ja alles Industrien, die man nicht komplett elektrifizieren kann. Da werden wir Wasserstoff und darauf basierende erneuerbare Energieträger brauchen. Und erneuerbaren Wasserstoff, den erzeugt man, indem man mittels einer Elektrolyseanlage Wasser in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff spaltet. Und der Hauptinputfaktor ist Strom, billiger Strom.
Veronika Grimm, Universität Erlangen-Nürnberg, sie ist im Sachverständigenrat der Bundesregierung zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage, heißt es, glaube ich. Sie ist kurz gesagt wirtschaftsweise.
Ich finde, sie klingt gut. Es gibt natürlich hier und da immer noch was zu verbessern. Wir haben aber auch hier kurze Häppchen, die sie zuwirft. Die sind von guten Pausen umrahmt sozusagen. Sie hat auch ab und zu mal Landungen am Ende von Sätzen, sogar so tief runter, dass sie in die Knarrstimme kommt. Sie ist zu schnell, das ist so das, was auf der Soll-Seite noch steht. Aber auf der Haben-Seite ist eine ganze Menge, auch vom Tonhöhenumfang überdurchschnittlich. Wir haben sie auch in einer im Bereich der etwas höheren 60er hier als Punktzahl, in einer 68,2.
Sehr schön. Und dazu der visuelle Eindruck, guter Einsatz der Hände, guter Blickkontakt, die Frau ist ganz da mit ihrem Gesprächspartner, also nicht so zurückgelehnt mit dem Whisky im abendlichen Sessel. Und das kommt ihr hier auch sehr zugute. Sehr schön. Ein Streifzug durch einige Disziplinen der Wissenschaft. Die Phonetik, Olli, machen wir ja hier sowieso die ganze Zeit laufend. Sehr schön. Ich danke dir dafür.
Ja, und wie immer natürlich möchten wir allen Zuhörenden sagen, wenn es Ideen, Anregungen gibt, Beobachtungen, die es wert sind, geteilt und gehört zu werden, dann bitte eine Nachricht an podcast@charismatischer.de.